Und ich habe die weiße Fahne gesehen und die Kombination aus weiße Fahne und über 14, das war alles, was ich wollte an dem Tag.
Heute mit Dreispringerin Caroline Joyeux, wie du mit Tempo im Anlauf, weniger Impact und Mentaltraining mehr weiterspringst. Inklusive der Story hinter ihren 14,45 Meter in Essen.
Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
Herzlich willkommen, Caro.
Hallo.
Ja, es freut mich, dass du heute Zeit für eine gemeinsame Folge gefunden hast. Wir haben ja schon vor einigen Wochen kurz oder beziehungsweise noch während der Team-Europameisterschaften miteinander gequatscht. Da hast du ja auch extrem gut abgeschnitten. Aber jetzt nochmal so meine Frage, rückblickend auch so die Tage danach. Wie war das so für dich? Auch Essen war ja auch kurz davor, wenn du dich nochmal so in die Gefühlswelt von damals hineinversetzt.
Auf jeden Fall sehr euphorisch. Also von der EM selber natürlich auch durch meine Einzelperformance, aber auch dadurch, dass wir am Ende dann Bronze als Team geholt haben. Ja, war das für mich schon fast perfekte Reise, fast perfekter Wettkampf. Und ja, ich habe mir die Medaille ganz oft nochmal angeschaut und nochmal genau generell das ganze Revue passieren lassen. Und ja, war sehr zufrieden mit.
Und ich sag mal, wie ist das jetzt so in der europäischen Spitze angekommen zu sein, irgendwie konstant über 14 Meter zu springen? Das ist ja, verändert ja auch, glaube ich, so ein bisschen den Blick gesamt so auf die Dinge. Weil ich sag mal, eine gewisse Weite zu springen ist das eine, dann bei internationalen Meisterschaften auch nochmal so abzuräumen das andere, um dass so beides ineinander greift. Wie ist das so aus deiner Sicht?
Auf jeden Fall war es alles sehr überwältigend die letzten Wochen, vor allem halt seit Essen, weil ich hatte halt schon erwartet, dass ich mich dieses Jahr steigern werde, wenn ich gesund bin. Aber dieser Sprung, diese 14, 45, das war etwas, was ich niemals gedacht hätte oder ich mir auch nicht, ja, die letzten Monate, das letzte Jahr vorgestellt habe. Und es ist so ein Gefühl von, es ist so ein erfüllendes Gefühl, so aus der Seele heraus, dass ich so das Gefühl habe, ich bin endlich da angekommen, wo ich mich gesehen habe die letzten Jahre. Also ich wusste ja, okay, ich weiß, ich kann weit springen und das ist ja das Ziel eines jeden Sportlers, sich langsam hochzuarbeiten als Europäer an die europäische Spitze und dann darüber hinaus zum Beispiel. Aber es dann wirklich zu sehen, diese Toplist zu sehen, dass man da oben steht und diese Weite zu sehen, ist nochmal was ganz anderes. Aber es fühlt sich total richtig an und ja, es ist einfach wunderschön, weil ich halt die letzten Jahre auch eine schwierigere Zeit hatte mit Verletzungen und irgendwie war das, wie ich glaube ich auch schon so gesagt habe, das war so ein bisschen so ein Sieg auch über meine Verletzungen. Also ja, ich habe den Wettkampf gewonnen an dem Tag in Essen, aber für mich, als ich diese Weite gesehen habe, war das eher so ein Wow, oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich habe diesen Sieg errungen über all diese Probleme, die ich hatte und das war sehr schön und genau, ich spüre auch sehr viel Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber all den Leuten, die mir geholfen haben die letzten Jahre und dass ich auch tatsächlich auch zeigen konnte, was in mir steckt. Also ich habe oft von vielen Leuten, also ich weiß nicht, Trainern oder anderen Personen gehört, dass sie wissen, dass ich das kann und haben gesagt, hey Caro, ich weiß, du kannst weit springen, das wird irgendwann, deine Zeit wird kommen und so weiter. Und dass ich das jetzt zurückgeben konnte und zeigen konnte, das freut mich auch sehr.
Ich sag mal, Dreisprung ist ja Hop-Step-Jump. Hat man dann in diesem Prozess schon irgendwie so ein Gefühl, dass man sich da vielleicht nochmal besser getroffen hat als sonst? Oder wann war dir dann tatsächlich klar, okay, der war jetzt richtig weit?
Also ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Ich habe aber auch schon ein paar Sprünge davor gemerkt, dass ich weit springen konnte. Ich hatte an dem Tag sehr viele Probleme mit dem Wind. Also ich hatte sehr viel, also wir hatten alle sehr viel Gegenwind und ich bin teilweise einen Meter vor dem Brett abgesprungen und der war dann, wenn man es draufrechnet, auch 14 Meter. Also ich wusste irgendwie, ich kann das und es hat sich auch oft so angefühlt an dem Tag. Aber der Sprung, der letzte, erstens hat er sich sehr flüssig angefühlt. Also es war sehr einfach, was ja bei guten Sprüngen oft der Fall ist. Mhm. Aber tatsächlich wurde ich auch direkt, ja, wie soll man sagen, ich wurde auch direkt auf diese, mein Blick ist direkt auf diese Leinwand gegangen, weil da gab es ja eine große Leinwand in Essen, wo das übertragen wurde. Und da habe ich dann meinen Sprung gesehen, wo ich reingekommen bin in den Sand, also mein Abdruck im Sand und die 14-Meter-Marke. Und ich habe das direkt gesehen, als ich aufgestanden bin aus der Grube und ich war dann so, oh, der ist auf jeden Fall über 14, der ist locker über 14. Das war so das Einzige, was für mich gezählt hat. Und ich habe die weiße Fahne gesehen und die Kombination aus weiße Fahne und über 14, das war alles, was ich wollte an dem Tag. Und deswegen war ich schon so glücklich, als ich aus der Grube rausgekommen bin, weil ich weiß, egal wie weit er ist, 14.01, 14.05, egal, Hauptsache über 14. Und ja, deswegen habe ich das so gemerkt, aber auch gleichzeitig gesehen, dass es bereit war.
Und wir hatten uns ja auch schon ein wenig in der Team-EM-Folge so ein bisschen über deine Trainingsinhalte unterhalten und du hast ja auch eben schon angedeutet, das Wichtigste für dich ist einfach gesund durch eine Vorbereitung zu kommen und du hattest da in den letzten Jahren auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen gehabt. Deswegen, was habt ihr vielleicht im Training umgestellt, was vielleicht auch die Verletzungsprophylaxe oder auch insgesamt so die Trainingsinhalte angeht, dass du in diesem Jahr so fit an den Start gehen kannst?
Ja, tatsächlich würde ich sagen, haben wir gar nicht so viel verändert. Das Wichtigste war, dass ich jetzt endlich mal gesund bin. Der Grund, warum ich jetzt gesund bin, ist gar nicht so konkret festzulegen. Ich würde sagen, ich hatte einfach auch viel Pech die letzten Jahre. Es waren immer kleine Verletzungen, die lange gedauert haben. Generell, mein Körper ist ein Körper, der sehr langsam braucht, um zu heilen auch. Also immer, wenn Ärzte sagen, ja, das braucht 2 Wochen, dann sind es bei mir 3 bis 4 Wochen. Und das ist eine Sache, die wir auch gelernt haben die letzten Jahre. Also wir haben auch dementsprechend dann die Belastung angepasst, also die Belastungsregulierung, und haben so ein bisschen mehr versucht, auf meinen Körper zu hören. Wenn irgendwas zwickt, zu sagen, okay, wir gehen raus, es macht keinen Sinn weiterzumachen, oder wir gehen statt Sprinttraining gehe ich aufs Fahrrad und mache da Intervalltraining und das ist genauso effektiv. Das würde ich sagen, war das Wichtigste. Ich habe aber auch noch dieses Jahr ein paar Einschränkungen gehabt, die uns gezwungen haben, sozusagen anderes Training zu machen. Aber auch das hat mir gezeigt, dass man mit unterschiedlichen Wegen doch auch ans Ziel kommen kann. Und genau, das Allerwichtigste war, dass ich durchtrainiere und dass wir endlich diesen Plan machen konnten, den Byron aber auch schon seit langem vorbereitet. Also ich glaube schon seit Jahren an den Trainingsplan von Byron, dass der sehr gut ist. Und deswegen haben wir dementsprechend nicht viel Neues dazu genommen.
Aber welche Trainingsinhalte habt ihr dann umgestellt, um Verletzungen vorzubeugen?
Zum Beispiel haben wir weniger Sprünge gemacht. Also ich springe gar nicht so oft im Training tatsächlich. Und wenn wir teilweise springen, dann auch aus längerem Anlauf, weil bei mir ist es so, je länger mein Anlauf ist, desto besser springe ich. Und weil ich halt viel durch die Geschwindigkeit komme, also ich bin ja eine sehr schnelle Athletin und ich profitiere davon im Sprung. Und dass wir uns, wenn wir halt im Training aus ganzem Anlauf springen, dann bereitet es mein Körper auch vor für die Belastung im Wettkampf. Also das sagt auch oft gerne mein Reha- und Präventionstrainer. Er sagt auch immer, ja, es bringt doch nichts aus 7 Anlaufschritten zu springen, wenn man im Wettkampf dann 21 Schritte macht. Und das ist eine Sache, auf die wir sehr schätzen und Wert legen drauf, dass wir das im Training dann auch machen. Genau. Und ja, ansonsten ist es schwer zu sagen. Halt Krafttraining mussten wir aber anpassen, weil ich im Winter eine Rückenverletzung hatte, wodurch es mir jetzt nicht mehr so möglich ist, schwere Gewichte noch nicht wieder auf die Schultern zu laden. Vielleicht hat das auch irgendwie beigetragen, dass unser Training anders ist und mein Körper besser und fitter vorbereitet ist jetzt, aber ganz genau weiß ich es nicht.
Gut, David Stoll hat ja dann auch, als er die Knieprobleme hatte, irgendwann umgestellt, dass er keine normalen Kniebeugen mehr macht und hat dann nichtsdestotrotz trotzdem weit gestoßen und wurde die Knieprobleme dann los. Also man sieht, dass man auch mit, ich sag mal, unkonventionellen Trainingsmethoden dann neue Bestleistungen erreichen kann. Ja, du hast jetzt neben Byron, deinem eigentlichen Trainer, auch noch deinen Präventionscoach mit angesprochen. Wie sieht denn so insgesamt dein Team aus? Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen?
Genau, also genau, Byron ist mein Haupttrainer. Er kümmert sich eigentlich um unseren gesamten Trainingsplan. Und normalerweise gehen wir einmal die Woche am OSP, also am Olympiastützpunkt Berlin, noch zu unserem Reha- und Präventionstrainer. Und da arbeiten wir noch zusätzlich an unseren Schwächen, die halt gerade so anstehen, die wir in Dreisprung finden sozusagen und an die wir arbeiten können sozusagen und die nicht mehr in den regulären Trainingsplan mit reinpassen, den Byron erstellt. Dann habe ich natürlich das große Physio-Team, das richtig Gute. Es macht immer Spaß, dorthin zu gehen. Die sind sehr kompetent. Und dann habe ich noch einen Osteopathen hier in Berlin, zu dem ich aber nur ab und zu gehe, wenn wirklich was ansteht oder einfach zur Kontrolle.
Ja.
Im besten Fall einmal im Monat. Klappt aber auch nicht immer. Und meine Sportpsychologin, die ist auch noch dabei. Auch eher unregelmäßige Besichtigung. Also ich gehe eher unregelmäßig hin, aber ja, es ist immer schön, sie zu sehen und mit ihr zu arbeiten. Und ja, wer noch? Ich glaube, grundlegend halt meine Trainingsgruppe. Das ist natürlich auch ein essentieller Teil von meinem Training. Ja, ich glaube, grundlegend so, das war's.
Was ja insgesamt schon ein großes Team ist, weil man ja oft so Leichtathletinnen, Leichtathleten mit der Überschrift Einzelsportlerin, Einzelsportler betitelt, aber das tatsächlich immer eine Leistung von vielen ist, die dann da irgendwann auf eine Anzeigentafel steht. du hast eben auch schon deinen Anlauf angesprochen und auch, ich meine, deine PB über die 100 Meter ist eine 11,774, also bist eine sehr, sehr sprintstarke Dreispringerin. Deswegen so, wo würdest du sagen, sind denn insgesamt deine Stärken im Dreisprung und auf welchen Bereich des Dreisprungs habt ihr vielleicht auch in diesem Jahr nochmal so den Fokus gelegt?
Genau, also ich bin auf jeden Fall eine schnelle Athletin, das würde ich auch sagen, ist meine Stärke. Auch trotz dessen kann man auch daran noch arbeiten. Also wir haben teilweise festgestellt, dass ich zwar auf 100 Meter sehr schnell bin, aber dann im Anlauf selber ich es noch nicht ganz umgesetzt bekomme, desselben Speed zu erreichen. Das heißt, daran haben wir in den letzten Monaten noch gearbeitet und zum Beispiel aktuell arbeiten wir noch viel am Hop. Also den kann ich noch deutlich verbessern und genau darauf legen wir den Fokus. Genau, und danach kommt eigentlich der Jump auch. Der hat sich verbessert jetzt die letzten Wochen, aber auch da habe ich manchmal so meine Probleme und dann wird im Training auch genau das angegangen. Und alle anderen Werte an sich sind in Ordnung, da arbeiten wir mal kontinuierlich dran. Aber zum Beispiel bin ich oft gar nicht so gut im Sprung selber. Also wenn wir so Tests machen oder so, dann ist es in Ordnung, aber es ist nie so, wow, Caro springt richtig weit.
Ich habe ja hier parallel auch die Ergebnisliste von dir auf, beziehungsweise so die PBs von dir auch über die letzten Jahre. Und wie wird es angesprochen, du bist sehr sprintstark, du warst über die 60, 100, 200 Meter am Start. Deswegen so meine Frage, wie bist du irgendwann mal zum Dreisprung gekommen, weil es ja schon eine sehr spezielle Disziplin auch nochmal innerhalb der Leichtathletik ist.
Ja, das stimmt. Also zum Dreisprung bin ich über Byron gekommen tatsächlich. Also als Byron zu uns in den Verein gekommen ist, hat er auch direkt angefangen, uns auf den Dreisprung vorzubereiten. Also mit Mehrfachsprüngen und kleineren Sprüngen und so weiter. Und ich glaube, mit 14, 15 habe ich angefangen mit Dreisprung. Also das war so 2015, glaube ich. Da habe ich auch meine ersten Wettkämpfe gemacht. Und genau, also es war einfach ein neues Austesten, weil Byron Dreisprung schon vertrauter war. Also er kannte das schon besser aus seiner Heimat und genau, deswegen wollte er das mit uns auch mal ausprobieren. Und ich war damals im Weitsprung sehr gut und im Sprint und deswegen lag das nahe, dass man dann auch Dreisprung mal ausprobiert. Und dann lief das direkt relativ gut. Und ich glaube 2016 habe ich dann Bronze bei den U16-Meisterschaften geholt, also deutsche U16-Meisterschaften. Und dann, ja, irgendwie hat es mir dann auch natürlich mehr Spaß gemacht, weil ich war gut drin. Und genau, dann ist man irgendwie dabei geblieben.
Und das war dann im Prinzip, war es dann ein Prozess, dass du gesagt hast, okay, ich nehme so ein bisschen den Fokus weg von den anderen Disziplinen, weil ich sag mal, die 100 Meter bis 2022 gesprintet, 200 Meter auch, im Weitsprung ja noch bis auf jeden Fall 2023, also war so dieser Zeitraum auch der, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt fokussiere ich mich voll und ganz auf den Dreisprung, um da das Bestmögliche rauszuholen?
Tatsächlich gar nicht, weil eigentlich habe ich nur aufgehört mit Weitsprung und 100 Meter nach 22, weil ich verletzt war. Ich hatte, klar, über die letzten Jahre ist mir Dreisprung sehr ans Herz gewachsen und das ist für mich, ja, mein Lebensinhalt, meine liebste Disziplin. Und dann versucht man natürlich den Trainingsplan, das Leben darauf auszurichten und somit wurden dann 100 Meter, 200 Meter Weitsprung und auch Staffel, das wurde dann eher zu einer Art Zubringerleistung.
Ja.
Und genau, so hat sich das ergeben, dass man trotzdem noch Weitsprung macht und ich bin ja auch noch bei DMs angetreten mit Weitsprung oder bei E-Stuff und das mache ich immer noch sehr, sehr gerne. Aber die letzten zwei Jahre, dadurch, dass ich so viel verletzt war, haben wir uns erstmal wirklich nur darauf konzentriert, dass ich im Dreisprung dabei bleibe und meine Ziele erreiche. Genau, und ich hoffe, dass ich bald auch wieder Weitsprung machen kann oder auch mal wieder 100 Meter laufen kann.
Okay, also ist es gar nicht so ad acta gelegt, sondern einfach ist pausiert im Moment und früher oder später bist du dann auch mal wieder über die 100 Meter beziehungsweise auch im Weitsprung am Start.
Genau, das hoffe ich, ja.
Du hattest eben auch deine Mentaltrainerin angesprochen und du hast auch in einem Interview gesagt, dass du es im Prinzip liebst, im Wettkampf herausgefordert zu werden. Also du bist ein Wettkampftyp. Hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also bist du durch Mentaltraining zum Wettkampftyp geworden oder warst du das schon immer? Und wie wichtig ist so in dieses Thema mentale Stärke insgesamt für dich?
Also das Thema an sich ist sehr wichtig, finde ich, generell als Leistungssportler, weil man einerseits dadurch auch gut trainieren kann, also nicht körperlich halt trainieren kann, aber du kannst dadurch auch irgendwie trainieren. 2023 habe ich auch sehr viel mentales Training gemacht, weil ich nicht in der Lage war, Techniktraining auszuführen und ich mich trotzdem auf die Meisterschaften vorbereiten musste. Und dadurch habe ich die Verbindung zum Dreisprung stärker erhalten können. Und das war auf der einen Seite dann halt sehr wichtig und auf der anderen Seite würde ich sagen, war ich schon immer jemand, der mental relativ stark war. Also ich bin jetzt kein Grübler oder ein Zerdenker von Dingen, wenn irgendwas gar nicht gut läuft, oder bin eher jemand, der, wenn dann irgendwie ein bisschen abschweift, ein bisschen träumerisch ist, und dadurch mache ich mir eh schon keine Gedanken über das, was schieflaufen kann. Und ich glaube, somit behalte ich eher den Fokus für das Wesentliche in dem Moment. Und zusätzlich ist mir doch halt der Spaß auch noch sehr, sehr wichtig. Und das beides kombiniert hilft mir im Wettkampf einfach, in dem Moment da zu sein, das zu genießen, aber auch irgendwie im Fokus zu bleiben und alles zu geben sozusagen. Deswegen, also wenn ich mit meiner Sportpsychologin spreche, dann sind es teilweise über ja andere Probleme, aber auch über kleine Dinge, die mich dann verunsichern, wo wir dann sagen, okay, der große Wettkampf steht an, ich habe Angst, dass ich nicht gut performe oder so. Und dann reden wir so ein bisschen drüber. Aber es ist wie so eine Unterstützung, aber ich habe das Gefühl, diese innere Stärke kommt allein schon irgendwie aus mir heraus, würde ich sagen. Und ja, ich habe gemerkt, dass ich eher ein Wettkampftyp bin als ein Trainingstyp, einfach durch die letzten Jahre. Vielleicht auch, weil ich Erfahrungen gesammelt habe durch die ganzen vielen deutschen Meisterschaften, die ich gemacht habe. Und die liefen natürlich auch nicht immer gut, aber man lernt viel dazu. Verschiedene Situationen, also wenn man mal in einer Position ist, wo man kontern muss, in der Position, wo man es dann schafft, dann wieder, wo man es nicht schafft. Oder wo man zwei Ungültige hat und man muss den letzten gültig machen. Oder. Also es gibt ja so viele Situationen, die ich schon erlebt habe. Und je älter man wird, desto mehr Erfahrung nimmt man halt mit und speichert man ab. Und genau, also ich glaube, dass es, ja, es ist auch manchmal so, dass mich Leute nach Tipps fragen. Also zum Beispiel aus meiner Trainingsgruppe oder so. Ja, Caro, wie machst du das denn? Wie hast du das denn geschafft im Wettkampf? Und ich finde darauf immer schwer eine Antwort. Ich versuche dann Tipps zu geben. Also alles, was ich gerade so angesprochen habe, dieses Spaß haben, dieses, ja, so ein bisschen wertschätzen, wo man gerade ist, diesen Fokus auf sich selber. Aber irgendwie ist es so ein Selbstläufer, finde ich, bei mir. Also es ist auch da, ja.
Du hast das mentale Training angesprochen in den Zeiten, wo du gar nicht so viel springen konntest. War das tatsächlich mentales Training? Ich gehe im Kopf durch, wie ein Sprung abläuft und visualisiere das? Oder wie sah das konkret aus?
Genau, also wir haben am Anfang mit der Außensicht angefangen. Das ist oft einfacher als die Innensicht. Und da habe ich versucht, mir vorzustellen, wie ich anlaufe, wie ich den Hop mache, den Step und den Jump. Und dann bin ich dann später auch in die Innensicht gegangen, wie das wirklich so wäre, wenn ich jetzt springen würde. Also da sehe ich ja dann nicht, wie mein Arm nach hinten geht. Ich spüre das ja nur. Und dass man mehr auf die Gefühle geht, sozusagen. Genau. Und das war sehr hilfreich, um so ein bisschen drin zu bleiben in diesem ganzen Wettkampfgeschehen sozusagen. Und außerdem zusätzlich haben wir teilweise Trainingselemente auch noch versucht, sich vorzustellen. Also zum Beispiel, mir ist es früher oft schwer gefallen bei der Übung Take-Off, also wenn man so eine Art Weitsprung-Absprung macht, dass mein Bein hinten gerade bleibt. Ich habe das immer sehr schnell angewinkelt, also im Training. Und dass ich mir dann da sozusagen vorstelle im Kopf, dass es gestreckt bleibt. Und ich fand das total schwierig, mir das auch vorzustellen. Es hat einfach nicht geklappt. Mein Gehirn hat sich immer so ein bisschen dagegen gewehrt, dieses Bein gestreckt zu lassen. Und somit habe ich das schon so ein bisschen trainiert, mentales Training zu machen. Und in der Zeit, wo ich nur noch das machen konnte, hat es dann auch geholfen, sich das sozusagen vorzustellen.
Wie häufig hast du das dann in der Woche gemacht?
Nicht sehr häufig, weil es ist auch sehr anstrengend, finde ich. Aber ich würde sagen, 3-mal die Woche schon. Also in der Zeit, das war ein Zeitraum von 2 Monaten ungefähr. Genau. Und da habe ich dann circa 3-mal die Woche mir das sozusagen vorgestellt. Auch nicht lange, 5 bis 10 Minuten, weil ich finde es echt anstrengend, in diesem Fokus drin zu bleiben. Meistens abends habe ich es gemacht, bevor man schlafen geht, weil dann habe ich das Gefühl, dass das Gehirn das noch besser aufnimmt für den nächsten Tag und für die nächsten Tage. Genau, ja.
Weil es ist spannend, ich habe letztens erst ein Buch gelesen, da ging es darum, Gehirntraining und auch wie man, ich sag mal, körperliche Fähigkeiten erlernen kann, ohne das eigentliche körperliche auszuführen. Also da ging es darum, da wurde eine Studie mit Personen durchgeführt. Die eine Gruppe sollte Klavierübungen an einem echten Klavier ausführen und die andere sollte das nur über mentales Training machen. Also die hatten kein Klavier, die hatten keine Tasten. Und das Ganze wurde dann über verschiedene Methoden gemessen, wie sich die speziellen Regionen im Gehirn über einen gewissen Zeitraum entwickeln. Und die Gruppe derjenigen, die das Ganze nur mental trainiert haben, bei denen konnten ähnliche Veränderungen festgestellt werden, wie bei denen, die tatsächlich an einem Klavier geübt haben. Es gab dann immer noch eine Placebo-Gruppe, die nichts gemacht hat, da gab es keine Veränderung. Und das ist schon spannend, auch wenn du das jetzt so bestätigst, dass dieses mentale Training, dieses Visualisieren, dir da dann auch bei den tatsächlichen Sprüngen im echten Leben geholfen hat.
Ja, total. Das ist ja super spannendes Beispiel. Und ja, das bestätigt das nochmal so ein bisschen, jedenfalls was ich im Gefühl hatte. Das war damals, da wollte ich ja unbedingt zur U23 EM nach Espoo. Und ich habe natürlich einen Wettkampf vorher gemacht, um die Norm zu springen. Aber ich konnte nicht viel machen. Ich konnte ja noch nicht mal richtig joggen ohne Schmerzen. Und ich konnte nicht sprinten, nicht springen, gar nichts. Und ja, dann stand man halt da, ne, wusste, weil das die Meisterschaft und wie soll man das halt trainieren? Und da hat mir das halt wirklich geholfen. Und im Wettkampf selber brauchte ich ein, zwei Sprünge, um reinzukommen tatsächlich. Es hat am Anfang noch nicht so gut geklappt, aber dann hat es sich wirklich so angefühlt, als hätte ich die letzten Wochen Sprungtraining gemacht. Und ja, das fand ich sehr, war ich am Ende sogar selber ein bisschen überrascht, dass es so gut geklappt hat sozusagen. Es war natürlich auch eine Mischung aus sehr starkem Willen, weil ich wirklich unbedingt dahin wollte und ja, vielleicht auch ein bisschen Glück. Weiß ich nicht, aber es war schon sehr beeindruckend.
Bei der Recherche für unsere Folge sind mir sehr, sehr viele Berichte über dich und aber auch über deinen Freund AJ aufgefallen, der auf den Philippinen ein sehr bekannter Stabhochspringer ist und du im letzten Herbst, Winter auch dort warst, unter anderem für ein International Coastal Cleanup. Magst du da mal so ein bisschen was zu erzählen und wie du auch von den Menschen auf den Philippinen aufgenommen wurdest? Weil ich weiß von Oleg Zernirkel, dem deutschen Stabhochspringer, dass er da auch eine sehr, sehr große Fangemeinde hat.
Ja, genau. Also Ich war das erste Mal 2022 auf den Philippinen und natürlich war der Empfang sehr groß, dadurch, dass natürlich mein Freund im Fokus stand und er, ich glaube, ich damals eine frische WM-Medaille gewonnen hatte. Aber ich wurde wirklich sehr freundlich aufgenommen. Also ich würde generell sagen, Filipinos sind sehr, sehr freundliche Menschen und sehr warmherzig. Und es war auch sehr viel für mich selber, weil es war halt sehr viel Presserummel, also sehr viele Journalisten und sehr viel Trubel und das war etwas überwältigend für mich sozusagen, aber es hat Spaß gemacht und ich habe auch sehr viel dazu gelernt, also keine Ahnung, zum Beispiel am Anfang musste ich plötzlich Interviews führen auf Englisch, das ich überhaupt nicht gewohnt war, ich konnte früher fast auch gar kein Englisch und deswegen musste ich da erstmal reinkommen und Es war eine verrückte Zeit. Dann habe ich natürlich meine Tasche irgendwo gelassen und dann kam EJs Mutter und war, ach, du kannst deine Tasche nicht hier lassen. Ich habe die mal für dich mitgenommen und ich war so, ach, danke schön. Und ich war wirklich in meinem Kopf ganz woanders. Aber es hat, ja, ich habe viel dazu gelernt, wie man sich verhält sozusagen in der Öffentlichkeit und mit Interviews und so weiter und so fort. Was gegenüber Journalisten, was so Journalisten angeht und alles. Aber die Menschen selber auf der Straße, EJs Familie, EJs Freunde und so weiter, die sind wirklich alles sehr, sehr warmherzig und man fühlt sich direkt wohl und aufgenommen. Und genau, also das war dieses International Coastal Cleanup, hatte ich genau jetzt letzten Sommer gemacht. Und zwar war der Hintergrund, dass, also generell interessiere ich mich sehr gerne für Umwelt und Natur. Also ich studiere ja auch Ökologie und Umweltplanung und damit bin ich regelmäßig mit Themen konfrontiert, die unser Klima, unsere Umwelt betreffen. Und es beschäftigt mich auch sehr, was so unsere Zukunft des Planeten angeht und wie man zum Beispiel Städte verbessern kann und so weiter und so fort. Und ich fühle mich immer ja, der Natur näher als so teilweise den Menschen. Es ist so, ich würde so gerne Tieren oder der Natur helfen und ja, lerne mich da auch noch ein bisschen selber kennen, wie ich so ein bisschen meine Interessen umsetzen kann und auch einen Mehrwert bieten kann. Und zu der Zeit hatte Ida ganz viele Termine, Interviews, irgendwelche, weiß ich nicht, Fotoshootings oder was weiß ich. Und man kann ja immer mitkommen, aber ich kann auch was anderes machen sozusagen in der Zeit. Und da habe ich mit Ijas Schwester mal geguckt, was man denn so machen kann. Und dann haben wir dieses International Coastal Cleanup entdeckt. Und das ist sehr früh gestartet. Ich glaube, wir mussten um 6 Uhr morgens da sein. Aber es hat sich gelohnt. Es hat richtig Spaß gemacht. War aber auch sehr erschreckend, wie viel Müll an dieser Küste lag. Es haben sehr, sehr viele mitgemacht. Und man fühlt sich einfach unfassbar produktiv, wenn man solche Cleanups macht. Ich hatte auch mal in Berlin hier ein Cleanup gemacht in einem Park und es ist erstens erschreckend natürlich, wie viel man findet, aber es ist ein so schönes Gefühl, wenn man dazu beitragen kann, dass die Umwelt sauberer wird, auch wenn es nur ein sehr kleiner Beitrag ist und ja, vielleicht so Wasser auf dem heißen Stein ist, aber es ist trotzdem ein sehr produktives Gefühl und ja, darüber hinaus versuche ich mich in der Freizeit für solche Sachen zu engagieren. Es ist aber sehr schwierig, da ich halt durch den Leistungssport und durch die Uni sehr eingebunden bin und ich eigentlich kaum Zeit habe. Ich bin in meinem Verein in der KLISO, das ist unsere Klimainitiative und Soziales. Und da machen wir teilweise auch solche Cleanups oder zuletzt haben wir einen multifunktionellen Fahrradanhänger gebaut mit Solarpanelen. Und das war auch ein sehr cooles Projekt tatsächlich, was wir als Team gemacht haben. Und ja, ich hoffe, vielleicht später nach meiner Karriere habe ich ein bisschen mehr Zeit für solche Projekte und vielleicht werde ich das auch in meinen Beruf integrieren oder das ist ja sehr connected. Und Genau. Also ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Und man weiß ja auch, also ich weiß ja auch immer im Hintergrund, dass ich mache ja Leistungssport. Ich weiß, Leistungssport ist nicht sehr nachhaltig und es ist schwierig, das, glaube ich, umzusetzen. Aber auch da habe ich manchmal Gedanken dran, ob man das vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen nachhaltiger gestalten kann.
Also ein nachhaltiger Leistungssport, wie da die Rahmenbedingungen für aussehen können. Ja, aber dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das insgesamt eine sehr, sehr intensive Zeit da beim letzten Mal auf den Philippinen war. Da noch eine abschließende Frage. Hast du damit gerechnet, dass das so ein oder damals so ein Medienrummel werden wird? Oder kam das dann insgesamt überraschend für dich?
Es kam eigentlich schon sehr überraschend für mich, wobei EJ mich auch versucht hat, darauf vorzubereiten. Also ja. Er meinte schon im Flugzeug, Caro, pass auf, es wird sehr viel Rummel geben und so weiter und so fort, bleib an meiner Seite. Keine Ahnung, du musst dich nicht äußern zu bestimmten Themen, bla bla bla. Also es war wirklich, ich wurde versucht, zu gebrieft zu werden sozusagen, aber es war auch natürlich für ihn selber und für seine Familie jetzt etwas Neues so ein bisschen. Und ja, genau, dementsprechend war es eine große Sache und mittlerweile versuche ich damit besser umzugehen. Aber es ist trotzdem noch verrückt, ja, wie groß er dort ist und dann auch, wie viel Aufmerksamkeit ich dann auch bekomme als, ja, sie bezeichnen mich immer als, also er heißt ja dort Nation's Boyfriend und dann bin ich die Nation's Girlfriend. Also es ist wirklich skurril.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen und ja, ich packe nochmal den einen oder anderen Link von Berichterstattung mit in die Shownotes für alle, die es interessiert und ja, ich fand es super spannend, das Ganze zu lesen. Dann kommen wir aber jetzt zu den 5 obligatorischen Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was denn vielleicht rückblickend bisher dein schönster Wettkampf war, unabhängig von der Platzierung und vom Ergebnis, einfach der mit den schönsten Emotionen.
Ja, ich hätte vor Juni hätte ich noch Braunschweig 2020 gesagt. Da bin ich das erste Mal über 13 Meter gesprungen und das war ein sehr emotionaler Tag für mich, weil ich auch da aus dem Winter aus einer Verletzung kam und das sogar mein Season Opener war und ich dann direkt über 13 Meter gesprungen bin. Das war für mich einer der schönsten Wettkämpfe meines Lebens bisher. Ja, jetzt bin ich im Juli, jetzt kann ich den Juni mit reinbringen und deswegen würde ich Essen mit reinbringen. Natürlich, mein erster Sprung über 14 Meter. Ja, das war für mich ein großer, großer Meilenstein, für Byron auch. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass das der schönste Wettkampf war bisher.
Was hat sich da konkret eingebrannt? War es der Blick auf das Display, auf das große LCD-Display, wo du dich gesehen hast, wo du gesehen hast, okay, der war über 14 Meter? Oder war es was anderes, was dir insbesondere an dem Tag hängen geblieben ist?
Ja, natürlich, der Blick zur Leinwand, der ist immer noch, wenn ich daran zurückdenke, sehr emotional, weil ich einfach dadurch sehr viel erreicht habe für mich persönlich. Dann auch natürlich der Blick, als die Weite kam, also als ich diese 14,45 gesehen habe, weil ich wusste, was das bedeutet, unabhängig von der Norm für die FISO Games. Aber auch, ich glaube, am Tag selber die Lockerheit, also dass ich in diesen Wettkampf reingegangen bin. Ich wusste, das ist der letzte Tag, meine letzte Chance, aber irgendwie habe ich mich nicht unter Druck gesetzt gefühlt. Das war irgendwie einfach schön. Ich habe an dem Tag, glaube ich, auch noch mit mir selber geredet hinten und meinte, ach ja, das wird schon und so weiter. Und auch als ich immer die ganze Zeit diese Sprünge hatte, die verschenkt waren, ich war sehr locker drauf. Ich glaube, das war auch eine sehr schöne Erfahrung.
Und auf der anderen Seite, was war vielleicht ein besonders schwieriger Wettkampf oder einer mit schwierigen äußeren Bedingungen oder vielleicht auch eine schwierige Zeit?
Da würde ich tatsächlich, jetzt spontan fällt mir die U23 EM in Espoo ein. Die war schwierig, weil das war genau die Saison, wo ich nicht trainieren konnte ohne Schmerzen und auch natürlich keinen Wettkampf machen konnte ohne Schmerzen. Ich hatte dann mein Ziel erreicht, ich war bei der EM, aber es war dann schon so, ja, 2-3 Monate, dass sich das alles gestreckt hat und ich war mental am Ende. Also ich war wirklich, es war sehr anstrengend, diese Energie aufzuwenden, mit den Schmerzen Wettkampf zu machen. Ich hatte ja natürlich trotzdem Schmerzmittel genommen, aber die haben dann nicht mehr so lange oder so gut gewirkt und das durchzupushen, was ich in meinem Kopf hatte, das war an dem Tag sehr, sehr anstrengend im Finale. Plus, es hat geregnet. Wir hatten eine Stunde Zeitverzögerung. Ich war am Ende auf dem 8. Platz und dann ist Bronze weggegangen mit 13,50 oder so. Das, was ich vor einer Woche noch gesprungen bin. Von der Woche davor bin ich noch 13,60 gesprungen. Und es war sehr, einerseits sehr ärgerlich, weil ich mir dachte, ich bin so knapp eigentlich an einer Medaille dran, an meiner ersten internationalen Medaille. Ich könnte hier 13,50 springen. Ich müsste noch nicht mal 13,60 springen und ich hätte diese Medaille. Aber ich bin nur auf dem 8. Platz mit 13,24. Ich schaffe es nicht weiter zu springen. Mein Kopf kann nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr abdrücken. Ich kann nicht mehr so gut springen. Es war sehr schwierig. Und zeitgleich halt auch zu denken, okay, aber ich habe ja mein Ziel erreicht. Ich wollte zu U23 EM. Warum möchtest du mehr? So dieser mentale Kampf, den ich schon während des Wettkampfes hatte und dann auch danach, das war sehr schwierig. Ich habe auch lange gebraucht, das so zu verarbeiten, was da eigentlich passiert ist.
Aber wenn wir dann noch mal kurz ins Training schauen, in dein Trainingstagebuch, was sind denn dann so Inhalte, auf die du dich ganz besonders freust, wo vielleicht ja im Training vielleicht auch noch mal so ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt?
Also besonders freuen tue ich mich auf Sprungeinheiten auf jeden Fall. Aber natürlich schwingt da auch immer so ein bisschen, ja, so mit, oh, bin ich heute gut genug sozusagen. Aber ich freue mich immer auf eine Sprungeinheit, genauso wie zum Beispiel auch auf sowas wie Kugelschucken. Obwohl ich da jetzt nicht die absolut Beste bin, aber es macht auch immer Spaß, eine Kugel umherzuschmeißen. Ja, und natürlich Sprint. Also das geht immer so einfach von der Hand und es macht Spaß. Und mal so Sprintspikes anzuziehen ist auch was anderes als Sprungspikes. Und ja, freut mich auch immer.
Und auf der anderen Seite, was sind so Trainingsinhalte, von denen du weißt, die sind wichtig für die Grundlage oder andere Sachen, aber wenn ich könnte, würde ich sie aus dem Trainingsplan streichen?
Oh, definitiv Zirkeltraining im Winter. Also das ist immer sehr anstrengend und da habe ich auch echt immer Probleme, mich zu pushen. Also ich mache es und ich ziehe durch, aber es ist immer super anstrengend für den Kopf und für den Körper.
Welche Übungen sind in so einem Zirkel immer mit dabei?
Burpees zum Beispiel, der absolute Horror. Mountain Climbers, Medizinbälle hochwerfen, auf dem Trampolin Skipping machen. Ja, sowas.
Gerade auch auf dem Trampolin Skipping machen klingt fies. Also.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht ganz unanstrengend ist. Dann kommen wir aber jetzt zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen und Athleten oder vielleicht deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
Hab Geduld. Ganz wichtig. Man muss nicht in den frühesten Jahren schon alles erreichen, internationalen Meisterschaften fahren, eine ganz bestimmte Norm springen oder rennen. Genau, genießt die Reise und Step by Step denken und wie gesagt Geduld haben. Das ist so wichtig.
Caro, vielen Dank für deine Zeit und ja, noch viel Erfolg für die kommenden Wettkämpfe.
Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.